NDR Info. Themen des Tages.
Seit Tagen wird der Druck auf Israel wegen der katastrophalen humanitären Lage immer größer. Jetzt kommt Hilfe aus der Luft und über Land in den Gazastreifen. Wie ist die Lage derzeit vor Ort? Das ist eines unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Und wir blicken nach Schottland, wo derzeit US-Präsident Trump zu Gast ist. Außerdem sprechen wir über die derzeitige Situation an der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha. Und wir sprechen über den heutigen Tag der Seenotretter. Sie hören die Themen des Tages auf NDR Info, am Mikrofon Anna-Lu Beckmann. Die israelische Armee hat in der Nacht nach eigenen Angaben Hilfsgüter aus der Luft über dem Gazastreifen abgeworfen. Die Rede ist von 7 Paletten mit Mehl, Zucker und Lebensmittelkonserven. Unser Korrespondent Julio Segador in Tel Aviv zur aktuellen Lage.
Es sind dramatische Bilder, die die internationalen Nachrichtenagenturen zeigen. Mitten in der Nacht holen sich verzweifelte Menschen von Paletten Lebensmittel, nehmen mit, was sie tragen können. Lebensmittel, die aus der Luft abgeworfen wurden. Das israelische Militär hat in der Nacht damit begonnen, Hilfsgüter aus der Luft über dem Gazastreifen abzuwerfen. Zunächst 7 Paletten mit Mehl, Zucker und Konserven. Der Abwurf fand im Nordteil Gaza statt. Ob noch weitere Hilfsgüter abgeworfen werden sollen, steht noch nicht fest. Gleichzeitig kündigte das Militär die Einrichtung sogenannter humanitärer Korridore an. Sie sollen es ermöglichen, dass Lkw-Konvois mit Hilfsgütern sicher in den Gazastreifen gelangen. Auch die Wasserversorgung in dem Kriegsgebiet soll laut Armee verbessert werden. So soll eine Wasserentsalzungsanlage wieder an das israelische Stromnetz angeschlossen werden. Die im Kriegsgebiet verfügbare Wassermenge könnte sich nach israelischen Angaben verzehnfachen auf bis zu 20.000 Kubikmeter Trinkwasser pro Tag. Dass Hilfsgüter, wie schon in der Vergangenheit, erneut aus der Luft abgeworfen werden, kommt nicht bei allen gut an. Mohammed Suhaib, einer von vielen 100.000 Vertriebenen im Gazastreifen, sieht die Airdrops, die Abwürfe von Hilfsgütern aus der Luft, nicht als Lösung für die Versorgungsprobleme im Kriegsgebiet. Hilfsgüter sollten auf vernünftige Weise ankommen. Wenn Hilfsgüter aus der Luft abgeworfen werden, verursachen sie häufig Verletzungen und Schäden und es kommt zu Massakern auf den Straßen. Wir sollten die Hilfen auf legitimen Weg erhalten, von einer Hilfsorganisation, einer NGO, dem Palästinenser Hilfswerk UNRWA. Wenn 1, 2 oder 10 Paletten abgeworfen werden, können all diese Menschen sie nicht mitnehmen. Nur 1 oder 2% der Menschen erhalten die Hilfe. Doch das israelische Militär forciert nun offenkundig auch die Verteilung von Hilfsgütern per Lkw. Bilder im ägyptischen Fernsehen zeigten am Morgen, wie sich Dutzende Trucks bereit machten, über den Grenzübergang Rafah nach Gaza zu fahren. Auch im Grenzgebiet von Israel nach Gaza stehen hunderte Lkw bereit, Hilfsgüter über die Grenze zu bringen. Damit die Hilfsgüter sicher verteilt werden können, soll es in Teilen des Gazastreifens begrenzte Kampfpausen geben. Diese erste sogenannte taktische Kampfpause aus, wie es heißt, humanitären Gründen, begann um 10 Uhr Ortszeit und soll bis 20 Uhr abends gehen. Sie gilt für Gebiete, in denen heute keine Kämpfe stattfinden sollen, konkret in Al-Mawasi, Deir al-Balah und Gaza-Stadt. Nach Angaben der israelischen Armee wurde diese Entscheidung mit den Vereinten Nationen und weiteren internationalen Hilfsorganisationen abgestimmt. Die sogenannten humanitären Kampfpausen sollen bei Bedarf ausgeweitet werden, hieß es. Allerdings soll die Militäroffensive in aktiven Kampfzonen nicht unterbrochen werden. Israels Außenministerium wies in einer Mitteilung unterdessen den Vorwurf zurück, es gebe eine Hungersnot im Gazastreifen. Dies sei eine falsche Kampagne mit manipulierten Bildern von unheilbar erkrankten Kindern, die von der Terrororganisation Hamas verbreitet werde.
Julio Segador über die Lage in Gaza. US-Präsident Donald Trump ist zur Golfreise in Schottland. Für viele Schotten ist er ein unerwünschter Gast. Hunderte Menschen versammelten sich bereits zu Protesten auf der Straße. Doch heute soll es im Golfressort an der Westküste nicht nur um Abschläge gehen, sondern auch um Zolldiplomatie. EU-Kommissionschefin von der Leyen besucht ihn heute und die Hoffnung auf eine Lösung im Zollstreit, die ist groß. Unsere Korrespondentin Gabi Biesinger schaut voraus.
Turnberry ist ein friedliches 200-Seelendorf an der schottischen Westküste. Windsor, zauste Dünen und atemberaubender Meerblick. Die Kulisse für einen Golfplatz in bester Lage. Trump, Turnberry. 5000 Polizeikräfte haben die Idylle in eine Festung verwandelt, mit Gittern, Sperrposten und Straßensperren.
Fences, watchtowers and roads closed.
Als die Autokolonne von US-Präsident Donald Trump mit rund 30 Fahrzeugen den Ort erreichte, waren eine Handvoll Schaulustige und ein paar vereinzelte US-Flaggen an Zäunen zu sehen. Die Bewohner sind gespalten, was Trumps Besuch angeht.
The bill will land at the doorstep of Scottish people.
Die Rechnung für den Sicherheitseinsatz müssen wir Schotten bezahlen. Andere sehen, dass Trump einen wunderbaren Golfplatz, ein tolles Hotel und Arbeitsplätze in den verschlafenen Ort gebracht hat.
He's done good for Turnberry. He's made the golf course magnificent. He made the hotel terrific. He's brought employment.
Und wieder andere wundern sich, dass der US-Präsident angesichts der unruhigen Weltlage die Muße hat, zum Golfspielen nach Schottland zu kommen. Zu Hause in den USA steht Trump wegen seiner ungeklärten Beziehung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gerade enorm unter Druck. Da ist der Schottland-Trip eine willkommene Abwechslung. Zwei Leidenschaften kann der US-Präsident hier folgen: Golf spielen und sein Immobilienunternehmen bewerben. Trump, dessen Mutter aus Schottland stammt, besitzt im Norden der britischen Insel zwei luxuriöse Golfanlagen. Am Dienstag will er in Aberdeen einen neuen Parcours eröffnen. Doch in die vom Weißen Haus angekündigte Privatreise haben sich inzwischen auch politische Termine gemischt.
This trip mixes politics and pleasure for Donald Trump.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will den Präsidenten am Nachmittag in Turnberry aufsuchen, in der Hoffnung, die schwelenden Zollstreitigkeiten zwischen den USA und der EU vor Ablauf einer Frist am 1. August gütlich zu beenden. Eine sehr respektierte Frau, sagt der Präsident.
Ursula will be here, highly respected woman.
Trump beziffert die Chancen für einen Abschluss auf 50%.
We have a good 50-50 chance.
Er wurde auch gefragt, ob er eine Botschaft für die Europäer habe. Da könnte ich einiges sagen: Kriegt die Migration in den Griff, sonst war es das mit Europa.
You're not gonna have Europe anymore.
Am Montag wird dann der britische Premierminister Keir Starmer Trump in Turnberry abholen, um mit ihm nach Aberdeen zu reisen. Dabei dürfte Starmer Trump noch einmal wegen der Situation in Gaza ins Gewissen reden, wo 500.000 Menschen vom Hungertod bedroht sind, weil Hilfslieferungen blockiert werden. Aber auch um weitere Details des Handelsabkommens zwischen den USA und Großbritannien dürfte es gehen. Beide Länder hatten das Abkommen im Mai vereinbart und Mark Kent vom schottischen Whisky-Verband hofft, dass bei den Zöllen noch Spielraum ist. Die USA sind unser größter Markt. Das wäre vor allem für kleine Betriebe wichtig. Im Moment summieren sich die Zusatzzölle für unsere Mitglieder auf 200 Millionen Pfund im Jahr. Doch vor den politischen Terminen nutzt Donald Trump die Zeit auf seinem Golfplatz, den er natürlich den schönsten weltweit nennt.
The best course anywhere in the world is Turnberry.
Mit weißer Schirmmütze mit USA-Aufdruck kurfte Trump mit dem Golfkart durch die Dünen und war als mächtigster Mann der Welt doch nicht vor den Launen des schottischen Wetters gefeit, schildert ein Lokalreporter.
Donald Trump, even though he may be the most powerful man in the world,
wie jeden schottischen Urlauber hat der Regen auch den US-Präsidenten durchweicht.
Out on the golf course in the rain.
Gabi Biesinger über die Chancen der Zolldiplomatie im schottischen Golfressort. Und Donald Trump hat sich aus der Ferne auch in den laufenden thailändisch-kambodschanischen Grenzkonflikt eingeschaltet mit einem Aufruf zum Waffenstillstand. Die mit schweren Waffen ausgetragenen Kämpfe an der Grenze zwischen den beiden südostasiatischen Staaten werden heute jedoch unvermindert fortgesetzt. Aus Singapur berichtet Udo Schmidt.
Große Übereinstimmung mit US-Präsident Donald Trump auf beiden Seiten, in Thailand sowie in Kambodscha. Trump fordert eine möglichst sofortige Waffenruhe an der Grenze zwischen beiden Staaten und droht mit dem Einfrieren jeglicher Handelsgespräche. Pumtham Vechachai, geschäftsführender Premier Thailands. Ohne Waffenstillstand, so Trump, werde er mit keinem der beiden Länder Handels- und Zollgespräche führen. Das ist kein Problem, habe ich versichert. Wir wollen doch einen Waffenstillstand. Aber Kambodscha muss erst den Raketenbeschuss einstellen. Gespräche nur, wenn unsere Menschen in Sicherheit sind. Zustimmung auch in Phnom Penh. Premier Hun Manet wolle unbedingt einen Waffenstillstand, so ein Regierungssprecher. Allerdings, so eine Armeesprecherin, müsse Thailand unverzüglich seine Angriffe stoppen. Heute Morgen haben die thailändischen Truppen mehrere Tempelgelände beschossen. Angegriffen wurde mit Artillerie, Drohnen und Streumunition. Das müsse aufhören vor Waffenstillstandsgesprächen, so die kambodschanische Seite. Nichts wirklich Neues also nach den Telefonaten mit Donald Trump. 130.000 Menschen sind auf thailändischer Seite auf der Flucht, rund 80.000 in Kambodscha. Die Menschen in Thailand und Kambodscha wünschen sich eine schnelle Annäherung. In Phnom Penh spricht die 56-jährige Hun Srey mit einem Reuters-Reporter über ihre Hoffnung. Ich stimme dem Gespräch unserer Regierung mit dem US-Präsidenten zu. Wenn Donald Trumps Intervention fruchtet, dann müssen wir nicht länger in Angst leben und die Kämpfe enden. Und im thailändischen Sisaket nahe der Grenze ist Thaworn Thusawan ähnlicher Meinung. Die Dinge entwickeln sich nach einer Waffenruhe besser. Es ist großartig, dass sich die USA dafür einsetzen. Es wird uns den Frieden bringen. Dem Konflikt, der am frühen Donnerstagmorgen eskalierte, liegt ein jahrzehntealter Streit um den Grenzverlauf beider Staaten zugrunde. 2011 war es bereits einmal zu einer bewaffneten Eskalation entlang der Grenze gekommen. Der Konflikt war jetzt wieder aufgeflammt, nachdem ein thailändischer Soldat am Mittwoch auf eine kambodschanische Mine getreten war und sich schwer verletzt hatte.
Aus dem ARD-Studio Südostasien Udo Schmidt über den Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha. Nun geht es für uns aber thematisch in den Norden. Wenn andere nicht mehr reinkommen, dann fahren sie raus. Die Rede ist von den Seenotrettern der DGZRS, der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Heute lädt die Organisation zu einem Aktionstag ein, öffnet ihre Rettungsstationen für Besucher und erklärt die eigene Arbeit. Auch wir wollen jetzt einen Eindruck oder einen Einblick hinter die Kulissen bekommen im Interview mit Christian Stippeldey von der DGZRS. Und mit ihm habe ich zunächst über die Einsätze in Deutschland gesprochen. Laut Website sind das mehr als 2000 an der Zahl auf der Nord- und Ostsee pro Jahr. Und seit 160 Jahren gibt es die DGZRS bereits. Deshalb wollte ich wissen, wie sich die Einsätze im Laufe der Jahre verändert haben und was das für die Arbeit der Seenotretter bedeutet.
Ja, moin aus Bremen. Insgesamt kann man sagen, ist die Schifffahrt sicherer geworden in diesen 16 Jahrzehnten. Man könnte also denken, braucht man die Seenotretter überhaupt noch? Ein deutliches Ausrufezeichen und ein Ja kann man da nur sagen, denn unsere ohnehin dicht befahrenen Seegebiete werden von immer größeren und immer mehr Schiffen befahren. Und wo viele Menschen unterwegs sind, da ist eben auch das Risiko hoch, dass etwas passiert. Ganz egal, ob in der Berufsschifffahrt oder im Wassersport.
Was würden Sie denn sagen, was sind die größten Herausforderungen auf See?
Ja, kein Einsatz ist wie der andere, kann man da nur sagen. Manchmal werden Seenotretter nach dem jemals gefährlichsten Einsatz gefragt und eine kluge Antwort könnte lauten, der nächste. Man weiß also nie, was kommt. Die Einsatzbedingungen sind immer anders. Und man muss sich auf vieles einstellen auf See, was sich vielleicht auch im Laufe eines Einsatzes verändert. Man kann eben auf See nicht mal bei einem kleinen Problem rechts an den Straßenrand fahren, sondern auch ein kleines Problem kann schnell zu einer großen Gefahr werden. Ob das ein brennender Fischkutter ist, den man ganz schnell verlassen muss, ein Blinddarmpatient auf einem Frachtschiff, der schnell an Land muss, ob das eine Kollision von zwei großen Schiffen ist mit vermissten Seeleuten, wie wir sie vor anderthalb Jahren in der deutschen Bucht gehabt haben. Viele, die uns jetzt zuhören, erinnern sich vielleicht daran. Ja, oder eben kleinere technische Probleme bei Wassersportlern, die schnell eine Gefahr werden können. Die Einsatzbandbreite der Seenotretter ist groß.
Ganz aktuell hören wir, seit Wochen beeinträchtigen GPS-Ausfälle die Schifffahrt in der Ostsee immer häufiger. Das hat auch zu mehr Einsätzen ihrer schwedischen Kollegen geführt. Wie sieht das denn in Ihrem Einsatzgebiet aus? Ist das ein aktuelles Problem?
Toi, 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 das können wir, so wie die schwedischen Kollegen das intensiv bei NDR Info berichtet haben, so noch nicht berichten. Aber wir haben auch schon davon gehört und auch schon unsere Stationen haben das auch schon stellenweise beobachtet. Nicht in der Intensität und zeitlichen Länge, wie die schwedischen Kollegen das in ihrem Beitrag geschildert haben.
Schauen wir doch mal auf Ihre Ausstattung. So ein Boot, mit dem Sie unterwegs sind, das kostet ganz schnell mehr als 1 Million Euro. Oder ein Suchscheinwerfer, 12.000 Euro. Oder ein Fernglas, das Sie nutzen, 1.000 Euro. Und dabei finanzieren Sie sich ja ausschließlich aus Spenden. Wie gut funktioniert das?
Tatsächlich sind die Kosten hoch, denn es ist eben absolut professionelles Material, das bei jedem Wetter rund um die Uhr funktionieren muss und das man nicht mit Privatausrüstung, die man vielleicht kauft, vergleichen kann. Auch eine professionelle Rettungsweste kostet weit über 1.000 Euro, um die Lebensversicherung der Seenotretter sozusagen zu sein. Richtig ist, nach wie vor, wie vor 160 Jahren, verzichten wir auch heute ganz bewusst auf jegliche staatlich-öffentliche Mittel. Das beanspruchen wir nicht, um unsere Unabhängigkeit zu wahren und selbst entscheiden zu können, wann wir ein neues Schiff bauen und wie wir es ausrüsten. Das hat all die Jahrzehnte gut funktioniert und wir hoffen, dass das auch weiterhin gut funktioniert. Unsere Erfahrung zeigt, dass das trotz der vielen wirtschaftlichen und politischen Veränderungen in Deutschland in den vergangenen 160 Jahren immer gut funktioniert hat. Deswegen sind wir nicht bange für die Zukunft, aber wir müssen immer darüber reden. Deswegen ja auch heute der Tag der Seenotretter, den wir zum 27. Mal anbieten. Wir müssen immer zeigen, was wir tun, unmittelbare Eindrücke unserer Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit den Menschen zeigen. Denn anders als ein Rettungswagen, von dem wir alle wissen, wie der aussieht, wenn der am Straßenrand steht und arbeitet, kann man unserer Arbeit schlechter zuschauen.
Viele Seenotretter machen ja ihre Arbeit, von der Sie gerade sprachen, in ihrer Freizeit, im Ehrenamt. Und häufig hören wir ja aus ganz unterschiedlichen Richtungen, das im Ehrenamt mit der Nachwuchssuche, das ist gar nicht so einfach. Wie gelingt Ihnen das denn?
Toi, 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 wir können nicht von Nachwuchsmangel berichten, aber das ist sehr unterschiedlich auf unseren Stationen, muss man sagen. Und das liegt auch ein bisschen daran, wie die Stationen liegen. Denn unsere Stationen liegen strategisch günstig, sodass sie für den Einsatz auf See gut liegen. Aber vielleicht ist das ab und zu mal ein Ort, wo es nicht allzu viele Menschen im Hinterland gibt und wo es schwieriger ist, eine Mannschaft zusammenzustellen. Toi, 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 wir können aber von keinem Einsatz berichten, wo wir mal einen Notruf hätten nicht quittieren können, weil es an einer Mannschaft gefehlt hätte. Aber es gibt eben stärker und dünner besiedelte Regionen. Ich sag mal, eine Region wie die Kieler Förde mit einer großen Stadt wie Kiel und vielen jungen Menschen auch in der Nähe. Da gibt es keine Probleme, ein Rettungsboot zu besetzen. Da könnte man manchmal zwei oder drei Boote besetzen. Eine andere Station ist Hörnum auf Sylt. Da ist es entsprechend schwieriger. Die südliche Landzunge von Sylt ist sehr dünn besiedelt. Da würden wir uns also wünschen, dass sich noch mehr Menschen für das Ehrenamt interessieren, freiwilliger Seenotretter zu werden. Man kann sich immer bei uns melden unter freiwillige@seenotretter.de, wenn man Interesse daran hat.
Sagt Christian Stippeldey von der DGZRS am Tag der Seenotretter. 85.000 Menschen, 200 Konzerte und ein Dorf im Ausnahmezustand. Es ist wieder Zeit für das Wacken Open Air in Schleswig-Holstein. Heute startet die Anreise und es regnet. Wir erinnern uns, vor 2 Jahren hat das für viel Schlamm und auch Frust gesorgt. Wie ist das heute? Das habe ich vorhin mit unserem Reporter im NDR-Studio in Heide, Jonas Salto, besprochen. Und ich habe ihn gefragt, wie ist denn heute das Wetter und auch die Schlammlage?
Also so trocken wie im vergangenen Jahr wird es wahrscheinlich nicht werden in diesem Jahr. Die Prognose sieht etwas schlechter aus. Wir erwarten immer wieder Regenschauer, aber auch ein paar Sonnenstrahlen. Und die einzig gute Nachricht für den Acker vor Ort ist, dass zwar Regen runterkommt, aber nicht in den ganz großen Mengen. Und das dürfte ganz gut sein dann für den Acker vor Ort. Das heißt, es dürfte nicht ganz so schnell so schlammig werden wie 2023.
Das klingt also nicht so, als ob das Anreisekonzept nochmal an den Wetterbericht angepasst werden musste, oder?
Nee, das ist unabhängig voneinander. Es gibt in diesem Jahr wieder das Access Pass System. Das heißt, jeder, der mit dem Auto anreist, der bucht sich einen festen Anreisetag über den Veranstalter und bekommt dann eine gewisse Route zugewiesen, die er dann auch eben fahren soll. Und so will der Veranstalter diese Anreiseströme ein wenig steuern. Trotzdem warnt der ADAC vor großen Staus.
Das Mega-Event, das ist ja auch immer eine große Herausforderung für die Polizei, für die Einsatzkräfte. Wie umfangreich ist denn das Sicherheitskonzept in diesem Jahr?
Das ist schon sehr groß, das kann man sagen. Die Polizei ist natürlich vor Ort, mit wie vielen Leuten, das verrät sie uns nicht. Dann ist aber auch die Feuerwehr im Einsatz. Und zwar bauen die sich eine Einsatzzentrale in der Grundschule in Wacken und da sind 45 Feuerwehren beteiligt, die dort eben das Festival überwachen. Und neu in diesem Jahr ist eine Drohnenstaffel. Die wird die Feuerwehr unterstützen. Das heißt, dort wird eine Drohne über das Gelände fliegen und dann wird geschaut, ob es irgendwo Probleme gibt, ob zum Beispiel irgendwo ein Grill umgekippt ist und dort ein Feuer droht. Das ist ganz neu in diesem Jahr mit der Drohnenstaffel. Und der Rettungsdienst ist natürlich auch im Einsatz vor Ort. Die Rettungsdienstkooperation hier in Schleswig-Holstein, die ist mit bis zu 300 Mitarbeitenden vor Ort. Und dazu kommen dann nochmal weitere 560 ehrenamtliche Helfer des Deutschen Roten Kreuzes.
Nun dreht sich ja bei so einem Musikfestival eigentlich auch alles um die Musik. Also sprechen wir genau darüber. Die US-amerikanische Rockband Guns N' Roses, die ist dieses Jahr unter anderem Teil des Line-Up. Also was bietet das Heavy-Metal-Festival abseits dessen in diesem Jahr?
Papa Roach sind zum Beispiel noch da. Dort freuen sich schon viele Wacken-Fans drauf. Und in diesem Jahr spielen auch die Heavy Saurus. Das ist eine Heavy-Metal-Band für Kinder, macht aber eben auch Programme für Erwachsene. Da auch das soll ein Highlight sein in diesem Jahr. Und natürlich sind auch wieder zum Beispiel die Wasteland Warriors vor Ort. Das sind Künstler, die sich postapokalyptisch verkleiden. Das ist auch immer sehr eindrucksvoll. Die haben dort ein ganz eigenes Dorf auf dem Festivalgelände. Und auch das ist sicherlich ein Highlight für die Wacken-Fans in diesem Jahr wieder.
sagt Jonas Salto, unser Reporter im NDR-Studio Heide. Und wir bleiben erstmal musikalisch. Der Wissenschaftspark in Kiel ist ein Open-Air-Spielort vom Schleswig-Holstein-Festival. Und dieses Jahr sind dort unter anderem die Fitzgeralds aus Kanada zu Gast. Und unsere Reporterin Mirja Pape hat sich das mal angeschaut und angehört.
Auf einer Rasenfläche inmitten des Wissenschaftsparks sitzt das Publikum auf Klappstühlen. Noch. Auf der Bühne die Geschwister Tom und Carrie Fitzgerald und Band.
Die Musik, die wir spielen, heißt Ottawa Valley Fiddling. Geigen und Stepptanz gehen dabei Hand in Hand. Da sind irische und schottische Wurzeln von den kanadischen Einwanderern und die Kanadier haben daraus ihr eigenes Ding gemacht. Es ist Tanzmusik zu Hause.
Erzählt Carrie Fitzgerald. Sie und ihre Geschwister sind am Rande des Ottawa Valley in Kanada aufgewachsen. Als Kinder spielten sie mit ihren Eltern in einer Familienband zusammen, erinnern sich Carrie und Bruder Tom.
Wir
haben unser ganzes Leben schon zusammen gespielt. Das macht es manchmal einfacher, weil man zusammenarbeitet und reisen gelernt hat. Manchmal ist es aber auch herausfordernd, weil man mit Geschwistern eher streitet. Aber wir kommen eigentlich ganz gut miteinander zurecht.
Overall, we get along really well.
There is like a special connection.
Es gibt eine spezielle Verbindung. Und als wir älter wurden, war die Verbindung noch da und wir beschlossen, weiter zusammen Musik zu machen.
So we just have decided to keep playing ever since.
Bei diesem ruhigen Lied lauschen die Zuhörer konzentriert auf ihren Stühlen. Stühle und Tanzmusik eigentlich ein Widerspruch, oder?
We like to play for listening crowds, and Germany's very much.
Wir mögen es auch gerne, wenn die Leute zuhören. Und in Deutschland tun die Leute das. Im Gegensatz dazu in den USA, auf Festivals, tanzen die Menschen und es geht ihnen darum, eine gute Zeit zu verbringen. Und außerdem, wenn man sitzt, hat das den Vorteil, dass man sein Getränk nicht verschütten kann.
Easier for them to not spill their drink too.
Auf der Bühne nun Gitarrist Kyle. Diesmal ohne Gitarre, sondern mit seinen Stepptanzschuhen.
Es scheint eine Bedingung bei unserer Band zu sein. Wenn du mitmachen willst, musst du auch tanzen können. Und Kyle war schon 4-mal Stepdance-Champion.
Jetzt steht die erste Zuhörerin auf und tanzt.
So schwungvoll, dass ich mich einfach nicht gut auf dem Sessel halten kann. Und ich habe Gott sei Dank so einen Randplatz.
Und Steppen ist sowieso faszinierend, wie die Rhythmik sich dann mit der Melodik verbindet. Und das ist richtig schön.
Ich fand es sehr toll. Wahnsinnig schön zu sehen, wie die Leute das dann auch leben. Ja, mit sehr viel Leidenschaft und Herzblut. Und ganz besonders toll fand ich dann auch, so kleine Lebensabschnitte mitzubekommen, wie die dann zum Beispiel gesagt haben, dass sie in der Küche dann zusammensitzen, einfach fiedeln und Bier trinken.
Am Ende stehen dann doch fast alle vor ihren Stühlen und klatschen. Das gesittete German Listening ist somit beendet.
Und wir machen an dieser Stelle sportlich weiter. Bei den Schwimmweltmeisterschaften in Singapur gab es für Deutschland heute das 5. Edelmetall. Thorsten Ahles, wer hat es geholt?
Tja, Lukas Mertens war im Finale über 400 Meter Freistil nicht zu schlagen. Allerdings musste sich der 23-Jährige dafür mächtig strecken. Lars Becker hat die Einzelheiten.
Lukas Mertens hat einen hochspannenden, einen dramatischen Zweikampf mit dem Australier, mit Sam Short, um 200 Sekunden für sich entschieden. Ganz fantastisches Rennen. Die beiden haben sich an der Spitze abgewechselt und am Ende war es das Duell Kopf an Kopf, Arm an Arm, Finger an Finger. Und Lukas Mertens hat tatsächlich hier Gold gewonnen zum Auftakt im ersten Rennen, hat hoffentlich damit die gesamte deutsche Mannschaft angezündet und angeschoben. Und er selber hat damit die letzte Leerstelle seiner Love Story mit diesen 400 Meter Freistil gefüllt. Er war Europameister, er ist Olympiasieger geworden letztes Jahr in Paris. Er hat in diesem Jahr den Weltrekord geholt, hat die Zeit von Paul Biedermann von 2009 verbessert. Und jetzt hat er den auch ausstehenden Titel geholt. Er ist Weltmeister, er hatte schon 3 Medaillen, einmal Silber und 2-mal Bronze in den letzten beiden Jahren. Jetzt auch noch Gold.
Tja, da hat man fast den Eindruck, als sei unser Reporter mitgeschwommen. Bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz ermitteln heute Abend Spanien und England den neuen oder neuen alten Titelträger. Während Weltmeister Spanien zum ersten Mal in einem EM-Finale steht, wollen die Engländerinnen ihren Titel verteidigen. Frage an Hendrik Lückhoff aus unserem EM-Team. Wer ist denn für dich der Favorit?
Für mich sind die Spanierinnen in der Favoritenrolle. Sie haben die bislang überzeugendsten Leistungen im Turnier gezeigt, alle 5 Spiele gewonnen, die meisten Tore geschossen und eigentlich haben sie nicht einmal richtig gewackelt. Mit ihrem feinen, schnellen Kombinationsspiel und ihren Weltfußballerinnen Bonmatí und Putellas, da sollten sie eigentlich auch die Engländerinnen knacken können. Die wollen sich aber natürlich für das verlorene WM-Endspiel vor 2 Jahren revanchieren. Und ihre große Stärke ist die Physis und der Willen. Die Titelverteidigerinnen standen in Viertel- und Halbfinale ja 2-mal ganz dicht vor dem Aus. Aber sie haben aus den scheinbar ausweglosen Situationen immer wieder rausgefunden. Man darf sie also nie abschreiben, auch nicht heute im Finale gegen Spanien.
Soweit die Einschätzungen von Hendrik Lückhoff vor dem Finale bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen heute Abend in der Schweiz. Anstoß in Basel ist um 18 Uhr. Um kurz vor 16:30 geht es für die Radprofis bei der Tour de France auf die letzte Etappe. In der Gesamtwertung wird sich dabei voraussichtlich nichts mehr verändern. Auf dem Schlussteilstück nach Paris gibt es ja einen sportlichen Nicht-Angriffspack. Deshalb wird Tadej Pogacar aller Wahrscheinlichkeit nach seinen 4. Tour de France-Sieg feiern und mit Florian Lipowitz wird also aller Voraussicht nach zum ersten Mal seit 2006 wieder ein deutscher Radprofi in Paris auf dem Siegerpodest stehen. Und das war's vom Sport.
Und das war der Sport mit Thorsten Ahles hier in den Themen des Tages auf NDR Info. Hier geht es jetzt weiter mit dem Wichtigsten in Kürze.